Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Moby Dick und Bartleby, das sind längst Klassiker des amerikanischen Schriftstellers Herman Melville, die viele begeistert gelesen haben. Über ihn selbst und seinen verschlungenen Lebensweg dürften dagegen nur wenige Leute so viel wissen wie der Autor Thomas Lang. Der baut Melville nämlich in seinem neuen Roman eine große Bühne und das, obwohl das Buch Melville verschwindet heißt. Was es damit auf sich hat, ich bin gespannt. Gleich ist Thomas Lang bei uns zu Gast. Ein Mann in mittleren Jahren kehrt in sein Elternhaus zurück, um es nach dem Tod der Eltern auszuräumen. Und dabei findet er auch ein eigenes Manuskript wieder, in dem er sich mit dem amerikanischen Schriftsteller Herman Melville befasst hatte. So beginnt Thomas Langs neuer Roman Melville verschwindet. Thomas Lang lebt eigentlich in München, aber ich habe das Glück, dass er gerade in Berlin ist und hier zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo, herzlich willkommen, Thomas Lang.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ich habe schon gesagt, Ihr Roman heißt Melville verschwindet. Aber eigentlich machen Sie ja das Gegenteil. Sie lassen ihn quasi auftauchen oder erscheinen über diesen Ich-Erzähler, Meander, der in dieses Elternhaus zurückkehrt und dann dieses Manuskript findet. Da fragt man sich natürlich sofort, haben Sie so eine Geschichte? Hatten Sie auch schon mal ein Melville-Manuskript angefangen, was Sie jetzt quasi wieder auf Wiedervorlage genommen haben?
Naja, also das Melville-Manuskript, das ich begonnen habe, ist sozusagen das, was jetzt als Buch erscheint, würde ich sagen. Also das ist nicht die Geschichte, aber es gab schon mehrere Ansätze, einfach um das zu erzählen. Es war schwierig für mich, da reinzukommen, weil es doch sehr weit weg ist. Es sind fast 200 Jahre Abstand und es ist die nordamerikanische Kultur, die anders ist als unsere, auch wenn man denkt, sie ist sehr ähnlich. Und ich konnte dann nicht so rein, sozusagen, wie ich am Anfang dachte, ich kann so einfach auf diese Ebene gehen und da was erzählen. Deswegen habe ich mehrere Anläufe gebraucht und vielleicht hat es damit zu tun. Also dieses abgebrochene Manuskript, das ist vielleicht entstanden aus diesen unterschiedlichen Anläufen, die ich genommen habe.
Aber grundsätzlich sind Sie dann offenbar ja schon ein Melville-Fan gewesen, weil ich finde, der ist ja nicht so einfach zugänglich. Ja. Also ich kenne Leute, die schwärmen entweder total oder so wie ich eher, die nie so richtig da reingekommen sind. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie so ein Moby Dick-Fan?
Ja, tatsächlich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich glaube in den Nullerjahren, ging es mir genau so. Und es geht mir bis heute eigentlich so mit Melville. Man liest so 20, 30 Seiten und denkt, das ist fantastisch. Und dann kommen irgendwie diese 30 Seiten, wo man so denkt, so, oh nee, bitte, ich möchte nicht. Ne? Aber dann gibt's natürlich auch noch diese Erzählungen. Also Bartleby, der Schreiber, ist die berühmteste davon. Die sind ganz konzise. Da gibt's nicht diese Abschweifungen und diese zähen Strecken. Und ich glaube tatsächlich, dass Bartleby letztendlich den Anlass gegeben hat für mich, als ich das gelesen habe, spät erst, 2012 oder 13, spät in meiner Lesebiografie, dass ich dann gedacht habe, okay, was ist das für ein Schriftsteller, was ist das für ein Mensch, der dahinter steckt? Da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und dann habe ich gesehen, na, das ist interessant, ne? Der ist mal zur See gefahren, der hat eine komische Karriere gemacht, ist heute weltberühmt, war damals eigentlich vergessen gegen Ende seines Lebens. Und das waren, glaube ich, die Trigger, kann man sagen, mit denen ich dann losgelegt habe.
Und Bartleby ist ja auch eine unglaublich zeitgemäße Figur, eigentlich für unsere Zeit auch. Ist denn Ihr Erzähler, dieser Meander, auf den wir gleich noch kommen, ist der auch so ein bisschen so ein Bartleby-Typ für Sie?
In gewisser Weise ja. Das ist natürlich ein ganz anderer Mensch in einer ganz anderen Lebenssituation. Der leidet vielleicht nicht so direkt unter den Strukturen, unter denen Bartleby leidet, so als Angestellter in dieser Kanzlei. Aber Meander ist ja auch jemand, der sich zurückzieht, der offensichtlich das Gefühl hat, dass er nicht viele Möglichkeiten hat, sich gegen die Welt zu wehren. Also das ist bei Bartleby ja auch seine Verweigerung ist es, ne? Ich möchte lieber nicht, weil der hat keine anderen Möglichkeiten Und der Meander, mein Protagonist, hat zumindest auch so ein Gefühl. Ob das dann wirklich stimmt, ist nochmal eine andere Sache. Aber der ist irgendwie geparkt. Er hat einen Lebensbruch gehabt und zieht sich jetzt zurück. Und er hat so diese Aufgabe, das Elternhaus auszuräumen, weil es verkauft werden soll. Und das kommt ihm eigentlich auch ganz gut zu Pass dann. Und da kann er sich so zurückziehen. Da
trägt er sogar Masken. Da hat er sich da so eine Elefantenmaske genäht und so. Also genau, ist schon ein schräger Typ.
Ja, der hat eine starke Sozialphobie, kann man sagen. Und feiert das ein bisschen auch. Ne? Also er lässt es so raus, sozusagen, über solche Sachen, ja.
Und das, was Sie dann über Herman Melville schreiben oder ihn schreiben lassen, das ist ja weniger jetzt eine Auseinandersetzung mit dem Werk von Melville als mit dessen tatsächlich ja auch wirklich hartem Leben. Inwiefern spiegeln diese zwei Figuren sich denn auch so ein bisschen, was die Tragik ihres Lebens auch betrifft? Also der Erzähler und Melville.
Es geht ja immer ein bisschen darum, wie nehme ich auch jemanden wahr, wie nehme ich einen anderen Menschen wahr oder in dem Fall auch eine Figur sozusagen, weil Melville ist natürlich für Miranda eine Figur, die kennen sich ja nicht. Wie gehe ich damit um? Für mich war interessant zu sehen, so zwischen diesen beiden Leben, da gibt es dann manchmal Parallelen, also beide haben so einen Verlust erlitten, ist ein Kind gestorben, andere Dinge, da unterscheiden sie sich sicher auch sehr. Und natürlich ist es mehr anders ein Mensch von heute und keiner des 19. Jahrhunderts. Aber die Idee sozusagen auch die künstlerische, wie ist das eigentlich mit dem Schreiben, wo kommt man da hin und so. Und da gibt es so eine permanente Auseinandersetzung, also meines Protagonisten mit diesem Melville oder was er halt in diesem Melville sieht. Und das hat für mich die Spannung ausgemacht, also für mich selber beim Schreiben erstmal.
Und ist nicht für beide auch irgendwie das Schreiben so eine Art Heilungsversuch? Oder ja, weil das kommt ja auch im Buch vor. Ich habe das sogar rausgeschrieben, dass sie schreiben zu Melvilles Zeiten, da heilten sich die Männer, indem sie was taten, also zum Beispiel zur See fahren oder Wale töten oder eben ein Buch schreiben. Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen an beiden.
Ja, das ist also könnte man bei Melville auch in Frage stellen, weil das Ergebnis sozusagen, glaube ich, nicht sehr heilend war irgendwie. Der hat ja wirklich die Möglichkeiten zu publizieren verloren, dann musste Lyrik machen, hat es selber rausgegeben. Das ist wirklich unglaublich, wenn man das von heute betrachtet. Aber natürlich wäre es, sagen wir mal, gegenüber dem Wale töten oder wie Captain Ahab ein ganzes Schiff mit Besatzung und allem irgendwie in den Abgrund zu ziehen, weil man von Rache besessen ist. Unter anderem, da wäre Schreiben sozusagen doch die weniger destruktive Art, irgendwie so sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, also für die Welt weniger destruktiv. Und Heilung ist ein großes Wort, aber sicher kann es helfen, ja.
Was hat Sie denn an diesem ja doch extrem bewegten Leben von Herman Melville am meisten bewegt? Also kann man das überhaupt sagen?
Also ich denke, Er bleibt ja enigmatisch, also irgendwie ein Rätsel. So, man weiß nicht so ganz genau, man kann den sozusagen innerlich nicht ganz knacken. Natürlich kann man da psychologisch und mit allen möglichen Sachen rangehen. Aber was mich schon beschäftigt hat, ist diese, wenn man von außen schaut, diese unglaubliche Aussichtslosigkeit. Also die Idee, mit dem Schreiben eine riesengroße Familie ernähren zu können in diesem 19. Jahrhundert, das einen krassen Kapitalismus in den USA hatte und eine große Härte, also da gab es ja kein Netz, so eigentlich wie heute.
Keine dort. Sozialsysteme.
Ja, genau. Und diese, also was treibt ihn sozusagen? Warum muss er immer weitermachen? Ich glaube, das hat mich schon beschäftigt. Und natürlich auch diese Sachen, die akzidentell sind, irgendwie die Tragik in seinem Leben, in seinem privaten Leben. Das sind natürlich Dinge, die einen bewegen.
Schon auch ein Nachdenken übers Scheitern, Ihr Buch, dachte ich so beim Lesen.
Genau, oder vielleicht sagen wir lieber eine Frage ans Leben. Wann ist ein Leben denn eigentlich gelungen oder wann ist es gescheitert? Ne? Das ist ja auch bei Miranda, ist ja jetzt, der sagt ja und behauptet zumindest, er hat aufgehört, dieses Buch zu schreiben irgendwie. Ist er deswegen gescheitert oder ist er eigentlich nicht? Ne? Und das gilt für Melville ja. Auch bei dem ist es jetzt einfach zu sagen für uns sozusagen, der hat der Moby Dick irgendwie dann ab 1918 oder 20 wurde das so wahrgenommen und hat sozusagen Weltkarriere gemacht oder sowas. Ich glaube, niemand würde ihn heute als gescheiterten Menschen auffassen oder so, ne? Aber für ihn in der Situation kann sich das ganz anders angefühlt haben.
Und seine Texte sind ja auch für uns heute unglaublich modern, so von der Form her. Er wechselt dazwischen, gerade in Moby Dick gibt es ja auch so essayistische Abteilungen. Und ich habe gedacht, dieser sprechende Name ihres Protagonisten, das Meandern, das haben sie ja auch so ein bisschen in die Form übertragen. Sie greifen das ja auch auf. Sie haben jetzt keine essayistischen Teile drin, aber es ist schon so ein Hin und Her im Erzählfluss.
Ja, das ist sicher ganz anders als der Ansatz, den Melville beim Schreiben hatte, aber ich habe versucht, so mit Heterogenität sozusagen ein bisschen umzugehen. Es gibt so verschiedene Erzähler, verschiedene Perspektiven, es gibt so kleine quasi Notizbuchpassagen in dem Buch, also wo der Meander sich Notizen gemacht hat für dieses Manuskript. Das war für mich einfach angemessen in der Auseinandersetzung auch. Ich wollte nicht und ich könnte auch nicht auf so eine historische Romanebene gehen und dann sozusagen mimetisch da versuchen, diese Welt so zu bauen, sondern habe immer versucht, diesen Abstand zu halten oder dann auch wieder zu holen, wenn er mal ein bisschen weggeht. Und dieses Nachdenken eines Menschen von heute, also unser Nachdenken über diese Zeit und über das, was damals war und was es mit heute verbindet, das war mir wichtig. Und ich glaube, das hat dazu geführt und auch natürlich die verschiedenen Perspektiven, das sind so wie so Versuche, so von verschiedenen Seiten quasi so reinzubohren irgendwie und ranzukommen an den Melville. Und das hat es ausgemacht und ich fand es dann formell auch sehr, sehr reizvoll. Also nicht so eine novellistische Strenge oder sowas zu haben, sondern wirklich was mit verschiedenen Elementen zu arbeiten, wie wir ja auch heute permanent von verschiedenen Dingen umgeben sind, die ganz, ganz unterschiedlich funktionieren.
So. Sie haben ja schon einen Roman geschrieben, wo Sie sich mit Hermann Hesse auseinandergesetzt haben. Was ist denn so reizvoll, jetzt habe ich mich gefragt, für einen zeitgenössischen Schriftsteller, sich mit so Klassikern auseinanderzusetzen und dann das nochmal in so eine ganz eigene Form zu übertragen? Also jetzt nicht einfach eine Biografie oder eine literarische Biografie zu schreiben, sondern so wie Sie es jetzt gemacht haben, wirklich was Eigenes zu schaffen.
Also der Hermann Hesse ist noch mal ein bisschen anders natürlich gewesen, weil sozusagen da war ich noch ein bisschen näher dran und sicher hat es was mit einer Spiegelung zu tun. Schon es ist praktisch ein Stoff für mich mehr als wirklich diese Autoren, diese Menschen vielleicht selber, würde ich sagen. Also ich versuche irgendwie etwas schon die Gegenwart zu befragen, etwas darüber herauszufinden, was heute los ist und muss aber sagen, jetzt, weil ich selber Autor bin, vielleicht natürlich regen die mich auch ein bisschen auf. Ne? Also positiv regen sie mich auf. Also ich beschäftige mich mit Autoren und denke so, oh wow, irgendwie, ich hatte mal ein ganz anderes Bild von denen und dann interessiert mich das und ich merke so, und wenn das in mir lebendig ist, dann entwickeln sich Bilder und entwickeln sich Gefühle dazu und dann kann es sein, okay, es würde sich lohnen, darüber zu schreiben.
Und würden Sie nach dieser intensiven Arbeit sagen, dass Melville auch tatsächlich uns heute was zu sagen hat, also ein zeitgenössisch natürlich nicht, aber ein gegenwärtiger Autor ist?
Also er hat uns definitiv etwas zu sagen, das würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist vielleicht Moby Dick auch ein Buch, ich würde heute sagen, eher eins, wo man auch drin rumlesen kann. Man muss es ja nicht von Seite 1 bis, weiß ich nicht, 700 lesen. Aber er hat so viele Themen, die er anspricht, die heute virulent sind. Irgendwie, das ist so das Verhältnis von Mensch und Tier. Das ist auch Queerness. Das ist so Blackness. Und da sind ganz, ganz viele Themen, die wir heute eigentlich ganz aktuell haben. Und dieser ganze Hintergrund der Welt, Kolonialismus, Imperialismus, was jetzt alles ja wieder so ganz deutlich vor der Tür steht, dieses Amerika, was uns gerade eben serviert wird, ist, glaube ich, ziemlich nah dran an dem, was es damals gab. Da war auch so Erweiterungen nach Kanada, also das ins heutige Kanada rein, der Krieg gegen Mexiko, wo sie ein Riesengebiet dazu gewonnen haben, also diese Ausdehnungsversuche, diese Dominanz, militärische Antworten und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die heute wieder da sind. Und davon steckt eine ganze, ganze Menge in Melville, in seinen Werken. Und er ist unbedingt ja immer noch virulent, so immer noch wichtig.
Thomas Lang, vielen Dank für Ihren Besuch und unser Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank von mir.
Und der neue Roman von Thomas Lang ist unter dem Titel Melville verschwindet beim Berlin Verlag erschienen. Die Buchpremiere ist übrigens am 20. Januar in der Buchhandlung Knesebeck hier in Berlin. Und das Buch hat 448 Seiten und es kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Plastik, Bio und Reste, so trennen ja hierzulande die meisten brav ihren Müll. Und doch fragt man sich manchmal, wenn man vor den Tonnen steht, ob nicht am Ende doch wieder alles zusammengeworfen wird. Vor allem, wenn man sieht, wie es in anderen Teilen der Welt gehandhabt wird und was von unserem Müll dort abgeladen wird. Denn in dem, was wir wegwerfen, da stecken Milliarden. Die Abgründe dieses Geschäfts hat der Umweltjournalist Alexander Klemp sich in seinem neuen Buch vorgenommen. Der Krieg um unseren Müll heißt es und Wolfgang Schneider hat das Buch gelesen. Müll als Milliardengeschäft, was sind denn das für unsaubere Praktiken, die dieser Alexander Klepp da in dem Buch in den Blick nimmt?
Ja, es sind höchst lukrative Geschäfte, die meist in eine Richtung gehen, nämlich von den Reichen in die armen Länder. Und das war ja schon so, als zum Beispiel, wir erinnern uns, westdeutscher Müll gegen Devisen auf hochbelasteten Deponien in der DDR gelandet ist, gleich hinter Lübeck. Klepp rekapituliert in seinem Buch zunächst erstmal auch so die Geschichte des Müllexports. Geschäftemacher des Nordens haben dabei immer gern zusammengearbeitet mit den korrupten Eliten des Südens. Man versprach so den Bau von Fabriken, Straßen und Krankenhäusern und konnte dann im Gegenzug Giftmüll, Klärschlamm, Problemchemikalien und was sonst noch abladen. Diese Praktiken kamen dann historisch gesehen seit den 80er Jahren unter die Räder der Umweltgesetzgebung. Es gab ja auch viele Skandale. Und daraufhin wechselte man dann aber im Müllgeschäft die Strategie. Der Müll wurde nun so ganz legal verkauft als eben der Wertstoff, zu dem ihn die neue Umweltpolitik nun umlabelte. Und an die Stelle des Industriemülls trat nun verstärkt auch der Wohlstandsmüll der Bürger.
Und wo schaut er da jetzt überall hin? Also an welche Orte geht er?
Also er besucht Schreckensorte sozusagen auf allen Kontinenten. Dazu gehört zum Beispiel der Slum Akbok Bloschje in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Das ist einer der giftigsten, ungesundesten Orte der Welt. Tausende Menschen verdienen hier ihren spärlichen Unterhalt, indem sie auf einer gigantischen Elektroschrotthalde Handys, Computer, Bildschirme und Mikrowellen aus Europa zertrümmern und zerlegen. Reste und Kabel werden dann unter freiem Himmel verbrannt, um die Metalle eben freizuschmelzen von dem Plastik. Übrigens werden diese ausgemusterten Geräte meist gar nicht als Schrott dorthin geschickt, sondern als Gebrauchtware und womöglich als Entwicklungshilfe für Afrika. Dann reist Klepp weiter zu unheimlichen Küsten Pakistans, Indiens, Bangladesch oder auch der Türkei, wo die internationale Schifffahrt ihre ausgemusterten Frachter, Tanker und Kreuzfahrtriesen entsorgt. Die werden dort so gestrandet und unter gefährlichen Arbeitsbedingungen dann demontiert. Nach der Theorie bleiben dabei dann bergeweise Wertstoffe übrig. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Gewässer, vor allem vor diesen Abwrackstränden, die werden verseucht, weil die Schiffe eben tatsächlich schwimmende Sondermüllhalden sind. Und obwohl sich die Prozeduren in der Türkei eigentlich wenig von denen unterscheiden, in Asien gelten sie dann als EU-lizenziert. Die Reedereien können sich dann sogar noch mit Umweltsiegeln schmücken. Das nennt man den Brüssel-Effekt.
Also das klingt ziemlich gruselig, finde ich, wobei jetzt so Ozeanriesen eher ein bisschen weit weg für mich sind. Aber wo ich auch manchmal so ein bisschen stutze, ist, wenn man halt immer sieht, wie viel Plastikmüll man jede Woche da auch in die Mülltonne trägt. Das machen ja alle von uns, beschäftigt sich Klepp auch mit sowas.
Ja, und das ist vielleicht sogar das bitterste Kapitel des Buches. Dieser immer weiter anschwellende Plastikmüll, der landet als ökologische Zeitbombe größtenteils, wenn nicht in Flüssen und Meeren, dann auf Deponien in Osteuropa, Asien oder eben im sogenannten globalen Süden. Der nordamerikanische Plastikmüll, der war in China zum Beispiel lange die wichtigste Importware aus den USA. Das hat sich inzwischen eher so nach Indonesien verlagert, das ja schon mit seinem eigenen Müll kaum fertig wird. Und Klepp besucht hier nun Dörfer, die auf ihren Feldern gar nicht mehr den Reis anbauen, sondern unübersehbare Mengen amerikanischen Plastikmülls lagern und waschen und trocknen und wenden, um ihn dann als hochproblematischen Brennstoff für die Tofu-Herstellung weiterzuverkaufen. Also das sind ziemlich surreale Szenen.
Aber eigentlich machen wir das ja mit der Mülltrennung auch, um halt was Gutes zu tun und um nicht den Müll irgendwo hin zu verschieben, sondern damit er recycelt, wiederverwertet wird. Ist das gar keine Hoffnung, auf die Klepp da setzt, das Recycling?
Naja, er stellt schon klar, dass Recycling bei Glas, Papier oder Metallen eine tolle Sache ist. Nur bei Kunststoffen, und danach hatten Sie ja gefragt, da funktioniert es nur schlecht. Dieses Recycling ist sehr energieintensiv. Die Materialien und die Zusatzstoffe sind auch viel zu verschiedenartig, als dass sich dieser Plastikmüll sinnvoll zusammen verarbeiten ließe. Und die sortenreine Trennung, die ist schwierig und schon mal teurer als die Herstellung neuen Plastiks. Und deshalb landet eben das gesammelte Plastik meist an Orten, wo wir es eher nicht erwarten würden. Und ja, wenn wir das Gefühl haben, solange wir nur ordentlich den Müll trennen, dann ist ja alles doch in Ordnung. Da widerspricht Klepp entschieden, diese schöne Idee vom Recycling, das sei eine gezielte Täuschung der Verbraucher in reichen Industrienationen. Denen soll vorgegaukelt werden, dass sie, wie er schreibt, verschwenderische Konsumenten und Umweltschützer in einem sein können.
Also eine eher deprimierende Lektüre stelle ich mir vor. Wie liest sich das denn so und wie ist es gemacht, geschrieben?
Also sehr anschaulich und spannend. Er vertieft seine Reportagen auch immer wieder mit Hintergrundinformationen. Also erzählt zum Beispiel von der schwierigen Geschichte Ghanas seit Ende der Kolonialzeit oder auch vom Siegeszug des Plastiks als fossilem Grundstoff der Alltags- und Wegwerfmoderne. Und er liefert immer wieder viele beeindruckende Zahlen, wenn er zum Beispiel schreibt, dass die Kommunikations- und Unterhaltungselektronik weltweit jährlich Müllmengen erzeugt, die 125.000 vollbeladenen Jumbojets entsprechen. Oder dass alleine in den USA pro Tag über 400.000 Smartphones weggeworfen werden. Also das ist ein sehr informatives und engagiertes Buch. Eines hat es allerdings nicht zu bieten, nämlich einfache Lösungen. Aber man sieht nach der Lektüre schon die überbordenden Supermarktregale voller Plastikverpackungen, also voller Erdöl sozusagen, mit anderen Augen. Vielleicht muss man auch warnen, das gute Konsumgewissen nimmt Schaden durch dieses Buch.
Wolfgang Schneider hat uns Alexander Klapps Buch Der Krieg um unseren Müll vorgestellt. Abgründe eines globalen Milliardengeschäfts ist der Untertitel. Aus dem englischen Übersetzer des Buches Jürgen Neubauer erschienen ist es beim Fischer Verlag. Es hat 400 Seiten und kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich heiße Ulf Stolterfurt. Ich bin Lyriker und ich übersetze auch Gedichte ab und zu. Und das Buch meines Lebens heißt Wechselbalg und wurde geschrieben von Oskar Pastior. Das Buch ist 1980 bei Klaus Ramm in Spenge erschienen und ich habe das ungefähr auch 80 oder 81 gekauft und gelesen. Und zwar in Stuttgart war das damals noch. In der Buchhandlung Wendelin Niedlich gab es das Buch und ich habe das auf dem Heimweg am Feuersee gelesen. Es war ein ganz, ganz heißer Tag im Sommer, das weiß ich noch. Und ich war wirklich fassungslos, weil ich sowas noch nie gelesen hatte. Und ich habe das einmal dort an diesem See gelesen und bin dann aber nicht heimgegangen, wo man mich schon erwartet hätte eigentlich, sondern in die Gaststätte Stadtbad am Häslacher Hallenbad und habe das Ganze nochmal gelesen und dazu 3 oder 4 Bier getrunken und das hat die Euphorie ins Maßlose gesteigert. Ich war wirklich hin und weg und habe gedacht, sowas, das sollte man vielleicht selber auch irgendwann mal probieren. Und vielleicht noch ein Wort zum Buch. Das Besondere an dem Buch ist, der Oskar Pastior hat Bücher geschrieben, die sehr streng regelhaft waren. Also es gibt Anagrammgedichte, das sind Gedichte, in denen jeder Vers die gleichen Zeichen hat, die gleichen Buchstaben. Es gibt Palindromgedichte, die man von vorne nach hinten und von hinten nach vorne lesen kann und vieles andere mehr. Und die Wechselbalggedichte, die haben eigentlich keine richtige Regel, außer der, dass jede Strophe 3 Verse haben muss und das ist alles. Also das sind alles Terzette oder vielleicht sogar Terzinen. Und ich glaube, diese Mischung aus so ganz sanfter Regel und großer Freiheit, die hebt das Buch unter den Pastior-Büchern so heraus, weil da was passiert, was er sich selber normalerweise nicht erlaubt hätte. Da kommt Biografisches rein, da kommen zum Teil politische Sachen rein, reines Spiel. Auf einmal ist alles möglich, was in vielen Gedichten, die mit strengeren Regeln arbeiten, so einfach nicht möglich war. Und ich glaube, deshalb liebe ich das Buch so.
Der Lyriker Ulf Stolterfurt über sein Buch des Lebens. Geschrieben hat es ein Kollege, der Dichter Oskar Pastior. Wechselbalg heißt es. Die Gedichte von 1977 bis 1980 sind im Klaus Ramm Verlag herausgekommen und noch antiquarisch erhältlich. Und Ulf Stolterfurt selbst war erst vorige Woche bei uns in der Lesart zu Gast mit seinem Abenteuergedicht Rückkehr von Krähe. Und das ganze Gespräch mit ihm, das finden Sie in der Deutschlandfunk Audiothek. Das neue Jahr ist jetzt schon nicht mehr ganz so neu und der Statistik zufolge dürften auch einige der guten Vorsätze, die viele zum Jahreswechsel fassen, schon wieder Geschichte sein. Aber was übrig bleibt, ist wahrscheinlich bei vielen die Sehnsucht oder die Lust auf eine Art Neustart und da sind unsere Buchempfehlungen für den Januar genau die richtige Inspiration. Kim Kindermann und Kolja Mensing aus der Lesart-Redaktion haben sie mit ausgesucht. Wie seid ihr bei dem Thema vorgegangen? Also worauf kam es an? Was muss Neustart in Buchform sein?
Ja, wir wollten wirklich, also entweder, dass es um Vorsätze geht, die wir ja alle zum Ende des Jahres schon dick auf den Kalendern stehen haben. Also ich zumindest mache das jedes Jahr tatsächlich. Erwische mich auch immer wieder, dass ich sie natürlich nicht durchhalte. Aber das war das eine. Und dann haben wir gesucht nach Büchern, wo vielleicht auch im Buch was Neues passiert. Also wo man überrascht wird, weil es eben der Autor was Neues macht, er sich wagt, einen neuen Blick zu geben. Also danach haben wir so ein bisschen ausgeschaut.
Und zumindest meine Spielregel war jetzt nicht dezidiert, Ratgeber auszusuchen.
Ja, ganz wichtig.
Ja, ihr habt nämlich auch, da habe ich mich gefreut, einen Roman drauf von Bodo Kirchhoff. Der war ja am Dienstag hier bei uns in der Sendung. Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt. Da geht es ja auch um so einen Neustart.
Tatsächlich, um so einen Neustart von einem älteren Ehepaar, älteren Liebespaar, muss man sagen, die nochmal tatsächlich beide nochmal um diese Liebe kämpfen und irgendwie nochmal neu anfangen wollen. Zusammen oder vielleicht auch mit anderen.
Kann man auf jeden Fall empfehlen, ist motivierend, wenn man mal was Neues wagen will. Aber Kolja, du bist ja auch für Krimis zuständig und da sehe ich einen Titel des norwegischen Bestsellerautors Jo Nesbø, Minnesota. Da geht es wahrscheinlich eher nicht um Neustart in Liebesding.
Nee, das war erstmal so eine ganz besondere Position im Buchmarktkalender. Minnesota ist tatsächlich der erste Krimi, der in diesem Jahr erschienen ist. Also die deutsche Übersetzung ist genau am 2. Januar erschienen. Also mit welchem Krimi sollte man in diesem Jahr beginnen? Mit diesem natürlich. Ne?
Und um was geht's da jetzt?
Das ist tatsächlich eine eigentliche Krimi-Geschichte. Da geht es um einen norwegisch-stämmigen Cop in Minneapolis, der den Serienkiller jagt und dessen Opfer jetzt anscheinend alle irgendwas mit dem Waffenhandel zu tun haben, beziehungsweise mit den Auswirkungen des sehr liberalen Waffenrechts in den USA. Auch der Tod von George Floyd spielt eine Rolle. Es passiert aber noch ein bisschen was anderes. Ich weiß gar nicht, Kim, du bist ja auch Jo Nesbø-Leserin, was man so erwartet, wenn man Jo Nesbø in die Hand nimmt.
Also ich erwarte immer einen super Krimi. Das ist bedient worden. Ich habe das Ding verschlungen. Also wirklich, ich habe angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Und klar erwartet man immer den, wie heißt jetzt nochmal, Harry Hole, den alten Ermittler. Mhm. Das hier ist jetzt ein neuer, Koi hat es ja, glaube ich, schon gesagt.
Standalone.
Genau, und das ist so was ganz Tolles, dass er auch immer so schafft, so gebrochene Ermittlerfiguren zu haben. Ich weiß, das gehört mittlerweile zu jedem guten Krimi dazu, aber ich finde, er macht es besonders glaubwürdig. Also mich hat es total gepackt und jetzt natürlich auch die Location war natürlich jetzt für uns eine wahnsinnige Überraschung, weil sie ja nicht nur durch George Floyd eine traurige Berühmtheit hat, sondern jetzt ja eben auch neu durch den Einsatz von ICE.
Genau, und die tödlichen Schüsse auf die Frau eben gerade in Minneapolis. Es gibt in diesem Krimi tatsächlich aber auch noch eine Rahmenhandlung. Es gibt einen norwegischen Schriftsteller, das ist so eine Art alter Ego von Jo Nesbø und der reist eben in die USA, um in Minneapolis genau dieses Verbrechen zu recherchieren. Und dabei, das fand ich ganz interessant, geht es auch immer wieder um die vielen, vielen norwegischen Einwanderer und Einwandererinnen, die im 19. Jahrhundert nach Minnesota gekommen sind. Und das ist wohl auch ein Teil von Jo Nesbøs Familiengeschichte. Der ist jetzt so Mitte 60. Man hat so das Gefühl, er will sich jetzt mal so ein bisschen mit seinen Wurzeln beschäftigen. Also vielleicht ist das auch für ihn so ein kleiner Neuanfang, doch nochmal einen anderen Zugriff auf sich selbst in seine Krimis einzubauen.
Also Jo Nesbø mit Minnesota auf unserer Buchempfehlungsliste. Aber ihr habt das Thema Neuanfang ja auch ganz praktisch gesehen auf die Liste genommen. Denn viele, also ich zum Beispiel, nehme mir immer vor, ich will jetzt mal entrümpeln, um überhaupt neu anfangen zu können. Und aufräumen Ratgeber wie jetzt Marie Kondo, das zieht bei mir irgendwie nicht oder zündet nicht. Wäre denn jetzt Chip Colwell Habseligkeiten für mich eine wirksame Anregung, Kim?
Also ich würde sagen, ja, ich bin total geflasht. Ich habe dieses Vorhaben wie du auch und ich mache es jetzt auch. Und ich würde sagen, das Buch hat mich tatsächlich motiviert, denn was dieser Autor hier zusammenträgt, ist einfach so klug, so lustig. Man ist so ertappt und es ist darüber hinaus aber auch eine Kulturgeschichte. Und ich fange mal einfach an, alleine der Anfang. Er steht im Haus seiner Schwester. Das sieht, glaube ich, so aus wie bei mir zu Hause, ziemlich voll mit Kram. Und dann fängt er eben an zu recherchieren und er schmeißt so Zahlen in den Raum, nämlich dass der durchschnittliche Haushalt, also US-amerikanisch, aber ich denke, das gilt für uns Nordeuropäer auch, 300.000 Dinge befinden sich in unserer direkten Umgebung. Also 300.000 Dinge. Da gehört alles dazu. Ne? Dann sagt er einfach, wie die Ausgaben für solche Gebrauchsgüter gestiegen sind. Und zwar liegen die mittlerweile bei 1,4 Billionen Dollar. Und was mich dann wirklich total fertig gemacht hat, war die Zahl, dass die Entwicklung in Sachen Self-Storage-Möglichkeiten, also wo ich Sachen, die ich gar nicht mehr in meinem Haus, in meiner Wohnung, in meinem Zimmer unterbringe, sondern ich lagere die aus und die hat innerhalb von 1993 bis 2018 eine Zunahme von 4.900% erlebt. Und ich meine, wir reden hier von Sachen, die die Leute gar nicht benutzen, die sie aber behalten. Und da habe ich gedacht, ey, Kindermann,
kriegt man so einen richtigen Selbstekel, oder? Ja, wenn man sich mal umguckt, oder was löst das aus?
Allein, also mich hat so ein bisschen wow, ich dachte so krass, wie ich funktioniere in diesem Konsumrausch. Kolja, dir ging es ja, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ne?
Mir geht es so ganz ähnlich. Also ich bin tatsächlich so ganz magisch angezogen von so Aufräumratgebern, Minimalismusbüchern. Und ich habe so ein ganz begeistertes Staunen, wenn der Chip Colwell am Ende des Buches dann erzählt, dass er mit seiner Familie so ein Experiment macht, dass jedes Mitglied seiner Familie nur 5 Dinge pro Jahr anschaffen darf. Grausam. Also Wahnsinn. Ich selbst bin eher so ein kleiner Bücherhorter, neige aber sonst zu so einem Hilflosigkeitsminimalismus. Ich bin echt extrem schlechter Aufräumer und versuche darum eben lieber weniger Dinge zu haben.
Das Interessante ist genau das, dass man über das nachdenkt, was wir hier gerade so beschrieben haben, aber der Autor geht jetzt eben weiter. Er ist Anthropologe, er war Museumskurator, also jemand, der Sachen bewahrt, der die sozusagen uns zur Schau stellen hilft. Und jetzt fragt er sich in seinem Buch, ist es eigentlich menschlich, sich mit Dingen zu umgeben? Und wenn ja, wie konnte es jetzt so weit kommen, dass wir uns eben mit so viel Kram umgeben und dass wir uns über Dinge ja auch definieren. Also trage ich jetzt eine schicke Prada-Tasche, bedeutet für viele Leute ja irgendwas. Oder fahre ich ein tolles Auto, bedeutet für viele Menschen was. Und dem geht er nach und er guckt ganz tief in die Menschheitsgeschichte und guckt da auf 3 Sprünge, wenn man so will. Da sagt er, das erste war, dass Werkzeug erfunden wurde. Das hat den Menschen geholfen, überhaupt Sachen habhaft zu werden. Und dann geht er immer weiter und guckt, wie kommt das? Und das macht dieses Buch wirklich so toll, weil es eben nicht stehen bleibt auf dem, ich gucke auf Sachen.
Und was ich interessant fand, ist tatsächlich auch, wenn man einfach in die jüngere Geschichte guckt und die Beispiele, die er da hat. Also ich habe immer gedacht, das, was wir so Konsumgesellschaft nennen, ist so ein, gehört irgendwie so in die 80er Jahre, als dieser Konsumismus so total explodiert ist. Und er hat ganz viele Beispiele dafür und kann zeigen, dass das eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts oder um 1900 begonnen hat. Was ich ganz schön fand, es gibt eine Seite, da ist ein Werbeplakat abgedruckt für einen Phonographen, also diese Vorform eines Schallplattenspielers von Thomas Edison erfunden. Das Ding war eigentlich gedacht dafür, in Büros zu stehen und wie ein Diktaphon zu funktionieren. Das hat aber nicht so gut hingehauen. Jetzt musste Edison das Ding anders vermarkten. So, und auf diesem Werbeplakat taucht jetzt plötzlich das Wort Fun auf. Man hat also Spaß damit. Und das empfinden wir natürlich als völlig selbstverständlich, dass wir irgendwelche elektronischen Geräte so verkauft kriegen, dass wir total massiv viel Spaß damit haben. Das war aber eine richtig neue Idee. 1899.
Über 100 Jahre her. Also auch schon eine lange Geschichte.
Super lange Geschichte. Und das zu verstehen und dann so zu hinterschauen, weil er zitiert natürlich auch Psychologen. Er lässt wirklich viele zu Wort kommen. Und das nochmal selbst zu reflektieren und zu verstehen, wie bin ich eigentlich gefangen in diesem Ideologie, in dieser Ideologie des Konsums, das ist einfach magisch.
Also wenn man eure Liste durchgelesen hat, hat man ein neues Verhältnis zu den Dingen, zur Liebe im fortgeschrittenen Alter und wie könnte man das bei Jo Nesbø zum Beispiel zusammenfassen?
Auch zu den USA.
Also das lohnt sich auf jeden Fall, Kim Kindermann und Kolja Mensing. Vielen Dank für diesen Blick auf unsere Buchempfehlungsliste für den Januar, die Sie auch bei uns auf unserer Homepage finden.